du arbeitest produktiver, bist weniger krank, mhm. du bist bedeutend kreativer, was ja. am Ende wieder einen Impact einfach auch mhm. auf Output dieses Unternehmens irgendwie hat. Ich als Arbeitgeber muss doch alles daran setzen, meinen Mitarbeitern zu unterstützen, ihren Sinn zu finden.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Modern Work Life, der Podcast für Gesundheit am Arbeitsplatz.
Modern Work Life.
Warum arbeite ich eigentlich? Und wie finde ich einen Sinn in meiner Arbeit? Genau diese Fragen hat sich auch Katrin Spohn gestellt und sich auf eine Reise nach dem Bigger Picture begeben. Ob als Intensivkrankenschwester in der Schweiz, NGO-Mitarbeiterin in Sierra Leone oder aktuell als Unternehmensberaterin bei Philips. In der Konzernwelt setzt sie sich nun täglich mit ihrem persönlichen Sinn auseinander und lässt das Warum hinter ihrem Handeln nie aus den Augen. Ich habe sie zum Interview getroffen. Herzlich willkommen, liebe Katrin, beim Podcast von Modern Work Life, und erzähl doch mal kurz, wer bist du, was machst du, warum beschäftigst du dich mit dem Sinn der Arbeit?
Moin Vivi, danke für die Einladung erstmal, merci. Genau, also mein Name ist Katrin, wie du gerade schon gesagt hast. Ich bin 30 Jahre, bin Unternehmensberaterin und berate Krankenhäuser, vor allen Dingen in Fragen der Prozessoptimierung rund um die Intensivstation. Und mit dem Sinn der Arbeit beschäftige ich mich, weil ich nicht schon immer Unternehmensberaterin bin, sondern tatsächlich viele Jahre lang als Intensivkrankenschwester gearbeitet habe und ich dort jeden Tag einen Sinn hatte, zur Arbeit zu kommen, und das auch mit sehr viel Leidenschaft getan habe. Und in meiner neuen Arbeitsumgebung, ich bin jetzt ungefähr seit Pi mal Daumen 4 Jahren weg von der Intensivstation, stelle ich mir selbst diese Frage doch immer mal wieder: Was ist eigentlich der Sinn der Arbeit, beziehungsweise was ist der Sinn von dem, was ich hier eigentlich gerade tue? durchaus schwieriger zu beantworten als vorher in der Pflege am ja. Intensivbett bei schwerstkranken Patienten.
Ja, natürlich. Und da kommt ja auch so ein bisschen die Frage auf, kennt ja wahrscheinlich jeder von sich, warum arbeitet man überhaupt? Also warum quält man sich quasi jeden Tag aus dem Bett? Könnte man nicht einfach liegen bleiben und in einem, ja, wohlhabenden Staat wie Deutschland gibt es ja auch teilweise Leute, die das machen, die keine Arbeit haben und trotzdem versorgt sind. Also wo ist da der Hintergrund? Warum haben wir das Bedürfnis, danach zu arbeiten? Also wieso hat sich das überhaupt so entwickelt? Das könnte ja auch jetzt eine ganz andere Gesellschaft sein, wo alle quasi nur Tauschgeschäfte machen oder den ganzen Tag rumliegen und irgendwie auch über die Runden kommen.
Mhm. Tauschgeschäfte finde ich gut. Ja. Da wäre ich mit dabei. Gute Frage. Ich glaube, das ist eine gesellschaftliche Entwicklung, die mehr oder minder auch von der Politik so gedrosselt wurde, beziehungsweise in diese Richtung getrieben wurde. Der Kapitalismus funktioniert nur so. Wenn wir konsumieren, dann funktioniert der Kapitalismus. Wenn wir nicht konsumieren, funktioniert er nicht. Ganz plakativ und vereinfacht ausgedrückt. Ja, und in dem Moment, wo wir konsumieren wollen, muss ich Geld dafür haben und dann gehe ich arbeiten. Das heißt, am Ende des Tages, wenn man das wirklich mal hart runterbricht, ist der Sinn des Arbeitens eigentlich zu konsumieren. Und das ist etwas, wo natürlich die Weltmächte und auch Vater Staat Interesse dran hat, dass das so funktioniert.
Ja, natürlich. Geld verdienen, um es dann wieder zu investieren, ne? Das ist ja ganz klar.
Richtig.
Ja. Jetzt könnte man ja auch einfach zur Arbeit gehen und quasi seinen Job machen, abends wieder nach Hause fahren und alles, was man gerne machen möchte, in der Freizeit tun. Woher kommt denn dieses Bedürfnis nach Sinn, dass die Arbeit irgendwie einen Grund hat oder irgendwie etwas Größerem zuspielt?
Ich glaube, dass wir alle ziemlich verloren sind in dieser Welt und in dem, was rechts und links passiert. Und wir diesen Sinn... Also viele definieren sich unverändert über ihre Arbeit, vollkommen egal, ob sie einen Sinn darin sehen, was sie da tun, aber sie definieren sich über ihre Arbeit, über ihr Jahresgehalt, wieder beim Thema Konsum. Und das ist Mittelpunkt eines jeden Menschen. Und deshalb brauchen wir einen Sinn in dem, was wir dort irgendwie tun. Ich habe, als ich mich auf diesen Podcast oder auf dieses Interview vorbereitet habe, habe ich auch drüber nachgedacht. Du hattest mir ein paar Fragen geschickt. Die habe ich natürlich auch brav auf einen Zettel geschrieben und drüber nachgedacht.
Sehr gut.
Und ich habe eine Frage irgendwie gesehen, beziehungsweise eine Frage lautete: Warum ist es so wichtig, mit Sinn zu arbeiten? Ja. Und da fiel mir ein Zitat von John Locke ein, der mal einst sagte, Arbeit um der Arbeit willen ist gegen die menschliche Natur. Mhm. Also wir gehen nicht arbeiten, um einfach zu arbeiten, sondern wir wollen irgendeinen Wert schaffen, einen Wert. Entweder ist es wieder Geld, kann ich wieder mit konsumieren, oder einen Wert, der auf irgendeiner Metaebene stattfindet. Ja. Und ich habe mir dann in dem Zusammenhang überlegt, okay, gibt es irgendeine Analogie, gibt es irgendein Beispiel, das man nennen kann, warum Sinn so wichtig für die Arbeit ist? Und bin beim Backen hängen geblieben, weil ich selbst wirklich sehr gerne backe, um mich zu entspannen.
Ja.
Und was ich mir da so, also ich habe so drüber nachgedacht, okay, was ist ein gutes Beispiel? Und wenn ich jetzt die Aufgabe bekäme, Katrin, steh bitte jeden Morgen auf und back einen Kuchen, ohne dass ich den Sinn dahinter verstehe. Mhm. Dann stehe ich im besten Falle jeden Morgen auf, backe einen Kuchen und pack mich gegebenenfalls danach wieder ins Bett und schlaf weiter. So, und der Kuchen wird wahrscheinlich auch jeden Morgen ein Kuchen werden, aber mit großer Wahrscheinlichkeit sehr lieblos und mit wenig Kreativität zubereitet. Und ein Standardkuchen wahrscheinlich jeden Morgen, so eine schnelle Mischung irgendwie. Wenn ich aber die Aufgabe bekomme, Katrin, back einen Kuchen und mach den bitte für deine beste Freundin, dann habe ich plötzlich einen ganz anderen Sinn dorthin da. Und ich weiß, okay, ich backe nicht den Kuchen, um den Kuchen zu backen, sondern ich backe den Kuchen, um meiner Freundin eine Freude zu bereiten, um ein Lächeln in ihr Gesicht zu zaubern, um Nähe zu spüren zu meiner Freundin, um einen Wert zu stiften in unserer Freundschaft. Das heißt, ich stelle mich in die Küche und ich überlege, was mag dann meine beste Freundin am liebsten, und überlege mir dann so ein Kuchenrezept und backe das und gehe mit ganz viel Sinn an diese Arbeit und tue das. Und ich glaube, das ist schlussendlich für mich so ein bisschen die Beantwortung gewesen der Frage, warum es so wichtig ist, mit Sinn zu arbeiten. Ich denke, dass wir, wenn wir mit Sinn arbeiten, kreativer arbeiten, produktiver arbeiten, leidenschaftlicher arbeiten, und am Ende des Tages ist Sinn der Katalysator für Qualität. Mhm. Und das ist ja, wenn man jetzt mal wieder auf die Seite des Arbeitgebers guckt, ja das, was er eigentlich möchte. Er möchte qualitative Arbeit haben mit Personal, das wenig oft krank ist und immer fleißig arbeitet.
Ja, klar, wer wünscht sich das nicht? Genau wie du sagst, dieses Arbeiten für einen Grund, also dass man etwas dahinter sieht und weiß, wofür man das macht, das kommt, glaube ich, auch so aus einem selbst, dieses Bedürfnis. Also gerade, glaube ich, wenn man selbstständig ist oder sowas, dann hat man das so ganz doll in einem drin, dass das quasi so der Motor ist, der einen antreibt. Dieser Grund, was man mit seiner Arbeit bewirken möchte oder wo möchte man hin. Man könnte ja auch einfach, du hättest ja auch einfach sagen können, nein, ich bleib Krankenschwester und bleib in diesem Beruf, und aber jetzt berätst du halt eben so, und dann da hast du ja wahrscheinlich auch irgendeinen Sinn dahinter gesehen. Vielleicht gab es da irgendwelche Sachen, die dich gestört haben und du gesagt hast, okay, ich möchte anderen Krankenhäusern helfen, das besser zu machen. Und
absolut.
Und daher kommt dann auch so ein bisschen, gestaltet man ja seine Arbeit so ein bisschen danach, nach diesem Sinn.
Absolut. Ich glaube, dass das Tragische ist eher, dass es da draußen ganz, 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 ganz viele Menschen gibt. Und ich würde behaupten, dass wir beide zu einer absoluten Filterblase gehören und mittendrin stecken, die nicht über den Sinn der Arbeit nachdenken, sondern die eher diesen Konsumgedanken weiter verfolgen und innen drin leer sind und mit diesem Konsum sich irgendwie glücklich machen wollen. Weil das ist etwas, was die Werbung und auch nochmal der Kapitalismus die letzten Jahrzehnte produziert hat beziehungsweise mit uns gemacht hat. Ja, ich habe eine intrinsische Motivation, einen Sinn zu finden. Ich befürchte, dass es da draußen ganz viele Menschen gibt, die diese intrinsische Motivation nicht haben, auch wenn das sehr sinnhaft wäre, sie zu haben. Das ist, ich hatte vor ein paar Wochen, es kommt mir gerade in den Sinn, eine Weiterbildung. Ich war Teilnehmer der Weiterbildung und wir hatten die Aufgabe, ohne Vorbereitungszeit, fremdes Publikum, also es waren alles Teilnehmer des Konzerns, in dem ich arbeite, aber ich kannte 85% der Menschen nicht. Und wir sollten 60 Sekunden lang erzählen, wer bist du?
Ja.
Wir hatten keine weitere Info dazu, sondern einfach nur, wer bist du? Beantworte 60 Sekunden deine Bühne, bitte. Und ich habe mir das so angehört, was die anderen präsentieren, und es war alles total interessant und spannend. Und dann bin ich auf die Bühne gegangen, tatsächlich so eine Mini-Bühne in Anführungsstrichen, fiktiv, und habe angefangen, 60 Sekunden zu erzählen, wer ich bin. Und es war ziemlich, erschreckend schlussendlich, wie nennt man das denn, der Workshopgeber, der Dozent, ich weiß nicht, wie man diesen Menschen nennt, sehr sympathischer Herr, der applaudierte am Ende und meinte, Wahnsinn, Katrin, du bist die erste von den 15 Leuten, die gerade hier vorgetragen haben, die mit ihrem Warum geendet haben. Mm. Alle anderen haben gesagt, ich bin, ich arbeite seit und ich mache das. Mm. Punkt. Und das war's.
Ja.
Und ich habe angefangen zu erzählen, was eigentlich mein Why ist, weshalb ich zur Arbeit komme.
Ja.
Und dieses Why ist ja mein Sinn.
Genau.
Und in diesem Raum saßen wirklich, das sind alles schlaue Menschen. Mm. Und das sind auch alles Menschen, die wahrscheinlich zu den obersten 15% Deutschlands gehören. Mm. Und trotzdem macht sich da kaum jemand Gedanken über den Sinn, über das Why.
Ja, denkst du, das ist etwas, was jetzt vielleicht erst aufkommt? Also ich habe auch, als ich mich natürlich mit dem Thema beschäftigt habe, habe ich so ein Interview gelesen, okay, wie war es früher, wie ist es heute? Und da wurde halt gesagt, ja, früher hat man sich sehr über den Status des Arbeitgebers definiert. Du hast irgendwie bei Daimler gearbeitet, hast da dein Geld verdient und warst stolz, quasi Teil von Daimler zu sein und das hat dich irgendwie ausgezeichnet. Und ich habe das Gefühl, es entwickelt sich mehr und mehr dazu hin, dass die monetären Gründe immer mehr in den Hintergrund rücken und immer mehr, ja, quasi diese Verbundenheit mit dem Arbeitgeber, der Sinn, ja, auch wie der Arbeitgeber, was für einen Impact der auf die Welt hat, behandelt er irgendwelche Umweltthemen oder sowas. Also ich habe das Gefühl, das kommt immer mehr und mehr auf. Würdest du das auch sagen, dass sich das so verändert hat?
Ja, definitiv. Ein Hoch auf unsere Generation, würde ich mal behaupten. Ich glaube tatsächlich, dass wir, ich weiß jetzt nicht, wie alt du bist, aber wahrscheinlich irgendwie ähnlich wie ich.
Ja, genau.
Das tritt dich jetzt in kein Fettnäpfchen.
Nee.
Ich glaube, dass wir einfach das Glück hatten, das muss man einfach mal ganz hart so sagen, wir haben dafür nicht gekämpft und sind dafür nicht auf die Straße gegangen. Wir hatten von Anfang an das Glück, dass wir in einem Land groß geworden sind, wo es alles gibt, wo es keinen Krieg gibt, wo wir eine Gleichberechtigung haben, wo wir mehr oder weniger die gleichen Bildungschancen haben. Und wir mussten für all das nicht kämpfen. Und wenn man das jetzt mal sich so hinterfragt oder beziehungsweise in den Kontext setzt, zum Beispiel auch mit der Bedürfnispyramide nach Maslow, dann sind wir so ziemlich ganz weit oben in der Spitze und finden uns gerade selbst. Und zu diesem Selbstfinden gehört dann plötzlich nicht nur die Reflexion nach innen, sondern auch nach außen.
Ja, klar.
Und dann kommt hinzu, dass man nach außen guckt und wir in unserer behüteten Welt uns einfach bewusst wird, wie verdammt privilegiert wir sind, wofür wir nichts getan haben und wir, glaube ich, deshalb auch so einen Gerechtigkeitssinn in uns haben und gucken wollen, okay, ich muss hier doch irgendwas bewegen.
Ja,
so,
also genau.
Irgendwas muss doch hier passieren und ich bin Teil von dem. Deshalb ist Gott sei Dank es nicht mehr so, dass wir sagen, ich arbeite bei Daimler, ist irgendwie gut und toll, sondern nein, unsere Generation sind anders gepolt, weil wir in ein anderem Setting einfach groß geworden sind und wir diese großen Fragen jetzt stellen können und auch, glaube ich, einfach stellen müssen. Und das ist wahnsinnig gut und wichtig. Und also beantworte gerne die Frage mit ja, ich sehe auch diesen Wandel und ich glaube, dass der ganz, ganz entscheidend ist. Ich hoffe einfach, ich habe mich letztens mit einem guten Freund darüber unterhalten, ich hoffe einfach, dass unsere Generation und auch die nachfolgenden Generationen es schaffen, von diesem Ich wieder zum Wir zu kommen. Mm. So, das ist, ich glaube auch, da fällt mir wieder so die Theorie U von Otto Scharmer ein, der ja auch ganz klar sagt, wenn wir das Wir verändern wollen, muss ich erstmal zum Ich irgendwie zurückkehren.
Natürlich.
Und dann kann ich weitergehen. Und dieses Wir ist aber ganz, ganz entscheidend. Und ich habe so ein bisschen die Angst, das ist so das, was man sieht, es ist alles so ich-bezogen. Mm. Und ich finde mich jetzt selbst und ich finde meinen Sinn in dieser Arbeit. Viel schöner wäre es jetzt zu sagen, okay, als Community, was ist eigentlich unser Sinn? So, also ich gehe alleine arbeiten, aber ich bin ja nicht alleine.
Ja, genau.
Egal wie groß oder klein dieses Unternehmen ist, irgendwie tangiert das ja immer rechts und links Kollegen, Chefs oder halt im Ökosystem irgendwie die nachgelagerte oder vorgelagerte Einheit. Was ist das Wir in diesem Sinn, beziehungsweise wie sieht der Sinn für das Wir aus?
Ja, genau, das finde ich halt auch wichtig. Und so setze ich quasi auch immer meine Workshops an oder sowas, was du gesagt hast. Es muss erstmal mit einem selbst anfangen, mhm, natürlich. Und darauf kann man dann erstmal aufbauen, um eben dieses, ja, Wir-Gefühl oder eben die Masse zu verändern. Ja. Also es müssen halt erstmal alle auf einem Level sein, und das hinzubekommen, ja, ist ja schon mal sehr schwierig, bevor, ja, sich halt eben diese Gruppendynamik, ja, entwickelt. Aber ich finde auch, dass zum Beispiel der Sinn in der Arbeit, wie du sagst, unsere Generation hat irgendwie jetzt auch Zeit dazu oder, mhm, muss eben nicht mehr diese grundlegenden Bedürfnisse erfüllen, sondern der geht sehr gut, dass in dieser schnell lebenden Welt einfach der Sinn so ein bisschen der Anker ist, an dem man festhalten, mhm, kann. Also wenn du deine Werte gefunden hast und du weißt, wer du bist und was du möchtest und wie du sagst, dieses Warum gefunden hast, dann kannst du auch viel besser einfach dich zurechtfinden. Und ich habe das auch ganz oft, dass man denkt, oh Gott, eigentlich müsste ich jetzt irgendwie in New York sitzen und da nochmal 3 Monate arbeiten oder irgendwie nach China und ein halbes Jahr, weil es diese Möglichkeiten gibt, weil, mhm, man sich theoretisch morgen in den Flieger setzen kann und einfach sagen kann, hallo, hier bin ich, mhm, ich will mal bei euch arbeiten. So, das gab es ja früher alles, mhm, nicht. Aber dadurch, dass du so viele Möglichkeiten hast, hat man auch manchmal echt so dieses Gefühl, diese FOMO, also, ja, diese Fear of Missing Out, einfach, dass wenn du einfach nur dein Ding machst, ja, dass du was verpasst, wobei das ja eigentlich gar nicht so ist. Aber wenn du eben dieses Warum ganz fest in dir hast, dann glaube ich, findet man auch viel leichter seinen Weg.
Also schön gesagt, definitiv. Absolut. Es kann deine Richtschnur sein, mhm, wonach du alles irgendwie ausrichtest. Ich war für ein paar Monate in Afrika. Also ich bin aus der Klinik raus.
Ja.
War so in der Klinik, nachdem ich am Intensivbett gearbeitet habe, noch in der klinischen Forschung. Und bin dann aus der Klinik raus, weil ich dachte, okay, es wird Zeit für was anderes. Ja. Das hast du jetzt lang genug, ja, gesehen in deinem, ja, Leben. Und bin in ein Startup gegangen und habe mir ganz wahnsinnig diese Why- und Sinnfragen, mhm, gestellt und dachte, okay, das kann und ist es gerade nicht. Also das kann es nicht sein, das ist es nicht. Egal, wie gerne ich die Menschen habe, irgendwas passt hier, ja, gerade grundlegend, ja, nicht. Und habe dann für mich entschlossen, okay, bist ungebunden, mhm, musst niemanden Rechenschaft abziehen, bist frisch nach Hamburg gezogen, warum nicht einfach mal für ein paar Monate nach Afrika gehen, ja, in die Entwicklungshilfe, ja, und nochmal alles von einer anderen Seite betrachten.
Genau.
Und diese Arbeit in dieser NGO hat mir ganz viel, mhm, meine Werte nochmal wieder aufgezeigt, ja, und meinen Sinn. Ja. Und wie erwähnt, ich arbeite in einem Konzern. Wir sind natürlich an der Börse und generieren ganz, 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 ganz viel Shareholder-Value. Mhm. Und ich muss deshalb mir jeden Tag die Frage stellen, ja, was tue ich hier?
Ja.
Und immer wenn ich merke, genau die Arbeit, die ich jetzt gerade tue, die entzieht sich, mhm, jeglicher Sinnhaftigkeit, ja, was mein Sinn der Arbeit, mhm, anbelangt, dann muss ich mit meinem Chef reden. Und dann, ja, muss ich sagen, klar, pass auf, es passt gerade jetzt, ja, nicht für mich. Wir müssen da jetzt nochmal beide gemeinsam drüber reden. Und diese Reflexion findet statt, wie du es gerade so, mhm, schön ausformuliert hast, weil ich meine Werte, mhm, definiert habe und, genau, danach lebe und das auch mehr oder weniger kompromisslos.
Mhm. Genau.
Und das ist schön.
Ja, an diesem Punkt muss man natürlich erstmal kommen. Das ist ziemlich schwierig, oder man kommt vielleicht auch nie ganz an, wie du sagst, dass man dann auch wirklich kompromisslos wird und nicht sagt, okay, ist mir egal, du kannst mir jetzt alles bieten, was du hast, ich mach das trotzdem, mhm, nicht, weil das ist nicht, geht irgendwie nicht mit mir und meinen Werten und meinem Sinn, den ich im Leben sehe oder erreichen möchte, konform. Dazu braucht es ja wahrscheinlich auch so eine Auszeit. Man muss ja nicht nach Afrika, aber man kann sich auch diese Auszeiten, finde ich, im Alltag schaffen und einfach mal, also ein Bekannter von mir, der sagt, nimm dir doch einfach mal am Tag 10 Minuten Zeit, dich hinzusetzen, mal nicht ins Handy zu gucken und einfach mal drüber nachzudenken, wer bin ich eigentlich und was will ich eigentlich? So, ja. Das ist, glaube ich, das machen ganz, ganz viele Leute nicht. Also wenn wir jetzt auch so die Frage in den Raum werfen, ja, wie finde ich denn überhaupt einen Sinn? Wie fange ich denn damit an? Also Leute, die vielleicht auch nicht so sich mit diesem Thema beschäftigt haben oder die einfach immer zur Arbeit gehen und sagen, ja, es ist schon alles in Ordnung, also ich habe jetzt noch irgendwie 30 Jahre bis zur Rente, das kriege ich auch noch rum, und die dieses Thema noch nie wahrgenommen, mhm, haben. Also was können die denn tun, um irgendwie so den ersten Schritt zu machen, um einen Sinn für sich zu finden?
Mhm. Oh Gott, ich glaube, wenn ich die eine Antwort hätte, dann, ja, würde ich meinen Job sofort kündigen und nur noch, ja, das machen und nur noch Coach sein. Ich glaube, ich würde an die Beantwortung der Frage aus 2 Ebenen rangehen. Mhm. Also zum einen ist es diese Sinnfrage, ist das, was ich unmittelbar jetzt auf Arbeit tue, sinnhaft? Mhm. Und was ist mein Sinn in der Arbeit? Das finde ich, sind nochmal zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Ist auch so ein bisschen Metaebene, aber am Ende des Tages fühlt sich das irgendwie anders an. Klar. Jobcrafting finde ich irgendwie eine ganz coole Idee. Da habe ich letztens auch einen Artikel drüber gelesen und ich mag diesen Ansatz und vielleicht hilft das in dem Moment. Achtsamkeit, großes Thema. Ja. Sich wirklich diese Auszeit zu nehmen, achtsam zu sein zu sich selbst und zu gucken, wie fühlt sich etwas an. Mhm. Nicht, was sagt mein Kopf dazu, sondern wirklich, passt das gerade in mir? Also dreht sich irgendwas, zwickt irgendwas? So, was macht es mit mir, wenn ich das laut ausspreche oder aufs Papier schreibe? Und dann einfach mal sich diesen Freiraum nehmen mit diesem Gedanken, ich fühle jetzt mal hinein. Was ist eigentlich mein Traumjob? Also was wäre der Job, der mich richtig glücklich machen würde? Und das ist eine anstrengende Übung, das geht nicht von heute auf morgen, keine Frage. Wahrscheinlich ist das so iterativ und immer mal wieder. Und das kann man ja in diesen Kontext setzen, entweder reflektieren mit diesem unmittelbaren Tun, was ich jeden Tag in diesem Konzern oder wo auch immer man arbeitet, mache und dem, was ist eigentlich das größere Ganze dorthinter?
Ja, ja.
Vielleicht ist das ein Weg, den eigenen Sinn in dem Ganzen zu finden. Mhm. Und ich finde auch, ich glaube, das muss man an dieser Stelle auch sagen und das darf man auch nicht unter den Tisch fallen lassen. Es ist vollkommen okay, nur das Geld deswegen arbeiten zu gehen. Wenn diese Menschen ihren Sinn woanders finden, ist das vollkommen okay. Ich glaube, für Arbeitgeber und ich weiß nicht, ob das Gespräch, dieses Interview in diese Richtung geht, aber für Arbeitgeber ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, sich selbst trotzdem diese Frage zu stellen, wie ich meinen Mitarbeitern dabei behilflich sein kann, ihren Sinn zu finden in der Arbeit, die sie tun. Weil es einfach, du arbeitest produktiver, bist weniger krank, du bist bedeutend kreativer, was am Ende wieder einen Impact einfach auch auf Output dieses Unternehmens irgendwie hat. Ich als Arbeitgeber muss doch alles daran setzen, meinen Mitarbeitern zu unterstützen, ihren Sinn zu finden. Und wenn dieser Sinn, wie gesagt, ist, ich komme arbeiten, ich verdiene mein Geld und habe dann meinen Bauernhof, den ich mit Leidenschaft mache. Eben. Okay, vollkommen okay. Das ist ein Ausgleich, das ist vollkommen in Ordnung. Aber ich glaube, Arbeitgeber müssen diese Verantwortung gehen und Support bieten, dass Arbeitnehmer das auch schaffen.
Ja, was meinst du, wie können Arbeitgeber das konkret umsetzen? Weil ich habe immer das Gefühl, viele Arbeitnehmer haben einfach die Angst oder trauen sich einfach nicht, zu ihren Vorgesetzten zu gehen und zu sagen, hey, ich bin hier irgendwie nicht zufrieden, können wir was ändern?
Ja.
So, wie kann man irgendwie eine Atmosphäre schaffen, wo die Leute wirklich sagen, ich kann zu irgendwie meinem Chef gehen und ihm das sagen, ich bin unzufrieden, ohne dass er gleich sagt, ja, was wollen Sie denn? Und oder Angst vor der Kündigung haben muss oder vor irgendwas, dass ich komisch angeguckt werde, sondern dass die wirklich aktiv sagen, hey, toll, dass du zu mir gekommen bist, lass uns mal schauen, was wir machen können.
Da sind wir wieder bei der gleichen Thematik wie mit der Bedürfnispyramide nach Maslow und dem Gespräch von vorhin und unserer aktuellen Generation, die ja schon einen anderen Startpunkt haben, wie du vorhin schon so schön formuliert hast. Ich glaube, es braucht erstmal Kulturwandel 20.0 oder irgendwie sowas, ich weiß es nicht. Also wirklich einen Mindset-Shift in Anführungsstrichen, eine offene Kommunikationskultur, die genau das ermöglicht. Also nehmen wir mal irgendein typisches deutsches Unternehmen, seit 60 Jahren familienbetrieben, alles sehr hierarchiegesteuert und alle per Sie und alle 9 to 5, bloß nicht offen reden und dass Väter in Elternzeit gehen, geht ja gar nicht. Klingt immer so banal für uns beide jetzt irgendwie, gibt es aber noch dutzendfach einfach in Deutschland.
Und das ist ja auch so ein bisschen das, worauf ich auch immer hinweise, es gibt halt eben nicht nur die Millennials, die alle toll und hip und so, alle verstehen, was ist denn Gesundheit am Arbeitsplatz, was ist ein Sinn, was ist irgendwie ein Impact, sondern halt die Großzahl der Arbeitnehmer ist halt nicht so, die ist halt irgendwie in ihren 40ern, 50ern vielleicht und hat davon noch nie was gehört und arbeitet einfach schon seit vielleicht 30 Jahren. Und die Kunst ist es ja, die auch mit einzubeziehen und nicht zu sagen, nee, wir nehmen halt nur die Hippen, bei denen ist es einfach, sondern halt eben da anzusetzen und zu sagen, hey, wollt ihr nicht nochmal was Neues ausprobieren?
Korrekt, absolut, das ist so.
Ja.
Wenn wir jetzt bei diesen fiktiven Unternehmen bleiben, wo wir beide wissen, es ist nicht so fiktiv,
ja, ja, genau,
dass es wirklich die Realität ist. dann wird es wahrscheinlich sehr schwierig auch für einen Millennium, mal zum Chef zu gehen und zu sagen, können wir bitte mal über den Sinn meiner Arbeit sprechen? Ja. Das wird nichts werden. Ja. Ja. Also ich glaube, da muss man anders herangehen und da spricht man über Kultur. Da spricht man, wie wollen wir eigentlich künftig miteinander interagieren? Jeder Arbeitgeber ist auch in der Verantwortung, sich über sein Personal Gedanken zu machen. Also heutzutage, wie du vorhin schon so schön gesagt hast, es ist halt alles schnelllebig. Ja. Wenn mir der Job nicht gefällt, dann mache ich so und suche mir eine neue.
Ja, eben.
Ja, also eben. Klingt so hart, aber nochmal, wir wissen beide, dass wir in der Filterblase sind und zu den Privilegierten gehören. Wir beide finden überall einen Job.
Ja, eben. So,
ne? Also wir sind halt in dieser Pull-Position.
Na, ist ja wie jede Fachkraft eigentlich, die gut ausgebildet ist.
So. Ja. Das muss man, glaube ich, dem Arbeitgeber mehr oder weniger auch irgendwie klar machen. Und wenn das dann klar ist, dann spricht man plötzlich über Kulturwandel. Mm. Dann spricht man darüber, wie eine Feedback-Kultur aussehen kann, eine offene, wertschätzende Feedback-Kultur. Und wenn man an diesem Punkt dann ist, und mir ist es durchaus bewusst, dass das nichts ist, was in 2 Monaten funktioniert, Change Management,
ja.
Dann kann man, glaube ich, sehr gut über den Sinn sprechen oder das unterschwellig immer so mit anbringen, weil all das führt ja zu dieser Sinnfrage schlussendlich. Mm. Also wenn wir über Kulturwandel reden und da gibt es ganze Organisationen, die andere Organisationen unterstützen, diesen Kulturwandel zu schaffen, dann sprichst du irgendwann automatisch über den Sinn. Da kommst du einfach irgendwann an. Ja? Weil Kulturwandel ist ja kein Selbstzweck. Mm. Also es hat ja, du willst ja eigentlich zufriedene Mitarbeiter haben, gesunde Mitarbeiter haben, du willst produktive Mitarbeiter haben, du möchtest Mitarbeiter haben, die glücklich sind, die sich auch gebunden fühlen an das Unternehmen, wie auch immer. Und das ist jetzt so meine Erfahrung aus meiner beruflichen Praxis. Ich habe halt häufiger mit Chefärzten zu tun, die auch im Uniklinik-Kontext schon eher hierarchische Strukturen gewohnt sind.
Ja, genau.
Und es auch sehr schwierig ist, dass dann da eine blonde junge Frau vor ihnen steht und ihnen jetzt mitteilen möchte, was sie bitte anders machen sollen.
Ja.
Und das, was ich dort gelernt habe in den letzten Jahren, ist einfach, wir müssen über die Kopfebene gehen, bevor wir zum Herzen kommen.
Ja.
Und Sinnfrage ist eine krasse Herzfrage. Das heißt, du musst erstmal ganz oben anfangen.
Ja.
Mit Daten, Zahlen, Fakten, so dumm es gerade klingt, und dann langsam das Herz irgendwie öffnen und dann über diesen Sinn sprechen. Und dann ist Finden eines Sinns sowohl für die Mitarbeiter als auch für die Arbeitgeber ein Mindset-Kulturwandel-Thema. Und unterstützen kannst du als Arbeitgeber nur, wenn du dich offen positionierst und es begrüßt. Weil sonst ist es schwierig. Du musst eine offene Kommunikationsstruktur irgendwie implementieren. Dann geht es. Dass der Support den Raum dafür schaffen.
Ja, auf jeden Fall. Jetzt werden wahrscheinlich nicht die sich diesen Podcast anhören oder das Interview hören, aber es gibt bestimmt Stimmen, die dann sagen, hört auf mit eurem neumodischen Geschwätz irgendwie, was soll das denn überhaupt? Früher gab es auch keinen Sinn und da sind auch irgendwie alle über die Runden gekommen. Also kann man vielleicht auch einfach alles überdenken und in jedem irgendwie einen Sinn sehen wollen, wo vielleicht gar keiner ist. Also laufen wir vielleicht auch Gefahr, einfach durch diese ganze neue Arbeitswelt uns auch ein bisschen verrückt zu machen und wenn wir nur irgendwie keinen Sinn gefunden haben, dass wir dann ja ganz nervös werden und sagen, oh mein Gott, ich habe meine Lebensaufgabe noch nicht gefunden oder ich sehe gar keinen Sinn, was ist nur los mit mir, alle anderen haben irgendwie einen Sinn. Also wie siehst du das so mal die andere Seite beleuchten, dass man vielleicht nicht zu ernst nehmen sollte? Also wie du schon sagst, wenn man halt für Geld arbeiten möchte, dann ist das so.
Vollkommen okay.
Ja, genau.
Also wirklich, ich finde es vollkommen in Ordnung, das zu tun. Auch da, ich kann halt immer so von persönlichen Beispielen oder Erlebnissen irgendwie sprechen. Wie vorhin schon gesagt, ich für mich habe meinen Sinn und meine Werte definiert und gefunden. Und ich bin dort relativ kompromisslos mit kleinen Anführungszeichen in die Luft gesetzt. Klar bin ich da jetzt auch manchmal ab und an mal ein bisschen opportunistisch und denke einfach, gut, wie viel Mist musst du quasi schlucken, um das Positive zu kriegen? Also ich bin ja jetzt nicht naiv. Ja?
Genau.
Also ich sage ja nicht so, nee, ich will aber das, sonst mache ich das nicht. Also so passiert es ja irgendwie nicht.
Ja.
Wie vorhin auch schon gesagt, bei mir im Unternehmen gibt es aber Kollegen, die diesen Sinn nicht haben, die auch das Bedürfnis haben, diesen Sinn zu haben. Und mit ein paar von diesen Kollegen arbeite ich natürlich auch tagtäglich zusammen. Und das in gemeinschaftlichen Projekten. Und das, was ich dort feststelle, also auch ich habe Kollegen, die auch ihren Sinn gefunden haben, ich bin ja jetzt nicht die Einzige, das, was ich dort festgestellt habe, ist, dass die Kollegen mit dem Sinn, mit diesem Warum, warum tue ich das, was ich tue und es ist für mich sinnvoll, dass ich das tue, die liefern eine andere Qualität der Arbeit ab. Es ist eine viel leidenschaftlichere Arbeit. Ja. Es ist viel holistischer gedacht. Mhm. Das sind zukunftsdenkende Menschen, Visionäre, wenn man das irgendwie so nennen möchte. Und das ist etwas Schönes. Mhm. Die Kollegen, die das nicht haben, die machen auch keinen schlechten Job.
Ja.
Ja, so die liefern auch ihre Sachen ab. Das ist auch alles gut. Das kann man alles irgendwie nutzen. Aber du spürst halt, dass da dieser Funke Leidenschaft einfach fehlt.
Mhm.
Das finde ich schade.
Ja.
Trotzdem ist es okay.
Ja.
Also es ist, ich glaube, anzufangen, sich diese Frage zu stellen, ist das Wichtigste, was wir tun können. Ob wir dann eine Antwort finden oder nicht, ist jetzt so die zweite Dimension. Aber fangt doch bitte drüber nachzudenken, was ist eigentlich mein Sinn im Leben und was ist mein Sinn in der Arbeit, die ich tue.
Ja.
Vielleicht bist du als Kfz-Mechaniker nicht genau an der richtigen Stelle, sondern vielleicht müsstest du, weiß ich nicht, Landschaftsdesigner werden und bist dann plötzlich ein Gewinn für die Gesellschaft, für deine Familie, für deinen Umkreis. Vielleicht ist es so.
Ja.
Aber wenn du dir selbst diese Frage nie stellst, dann wird es nie irgendjemand erfahren oder wissen. Und das ist doch schade.
Ja, total. Das bringt mich jetzt einfach auch auf so ein Beispiel in so einer Familie, wo quasi alle Ärzte waren und du denkst jetzt, ich möchte aber kein Arzt werden, so, und das wird einfach von dir erwartet. Und es ist doch ganz logisch gedacht, dass du dann in deinem Job nie glücklich werden kannst, wenn du eigentlich vielleicht Maler werden wolltest.
Ja.
So, und das ist, ich finde das auch so schrecklich einfach, wenn man nicht diesen Job ausüben kann, ja, den man möchte. Und ich habe es ja mir quasi auch, ich habe ja auch mir meinen Job selbst gebastelt. So, und es hat funktioniert und das ist toll und das macht so glücklich und erfüllend, dass man einfach, ja, wie du sagst, auch ganz holistisch arbeiten kann und einfach über den Tellerrand hinausschaut und überlegt, okay, wie kann ich jeden Tag irgendwas dafür tun, dass quasi mein Job besser wird und toller und dass ich viel mehr bewirke bei den Menschen. Und ich kann eben auch vor Leuten stehen und sagen, okay, ich stehe hier, ihr macht diesen Job und ich mache meinen Job, weil das und das oder weil ich einfach diese Leidenschaft dafür habe. Und ich glaube, das spüren auch die Leute und ja, die können dann auch einfach ganz anders damit umgehen oder du wirkst halt auch einfach dann ja viel überzeugter von dir und das überzeugt natürlich dann auch die anderen.
Ja, voll.
Ja, wenn du wirklich in deinem Ding drin bist und einfach auch weißt, worüber du sprichst oder ja diese Leidenschaft dafür hast.
Ja.
Und wie du schon sagst, ja, jeder sollte eigentlich sich mit dieser Frage beschäftigen, das ist schon der Anfang. Und ich finde eigentlich, dass jeder, weil wahrscheinlich viele Angst haben so vor diesem großen Konstrukt der Sinn, so vor dieser, weiß ich nicht, was über dir schwebt und was irgendwie groß ist und wo man denkt, oh Gott, was ist denn nun der Sinn? Und ich finde es viel besser, wenn man sich das aufteilt und sagt, okay, wie kann ich denn jeden Tag irgendwas dafür tun, um meinem Sinn näher zu kommen? Oder wieso beschäftige ich mich nicht jeden Tag mit dieser Frage und schaue, analysiere mal mein Tun und Handeln und guck, was ist der Sinn dahinter? Oder arbeite ich auf einen Zweck oder auf einen Sinn hin? Und und das erleichtert, glaube ich, auch vielen so ein bisschen diesen Einstieg da drin, dass man es eben nicht so als großes Ganzes sieht, sondern eben als ganz, ganz kleine Teilschritte, die dann irgendwann dich so festigen, dass du merkst, wow, okay, ich habe jetzt meinen Sinn gefunden.
Ja. Ja. Ich überlege gerade, ob man auch noch, fällt diese Kuchenbackgeschichte wieder ein.
Ja.
Damit dieses große Ganze, wie du es gerade so schön gesagt hast, eigentlich so in Panik versetzt und man sagt, mach ich dann lieber doch nicht.
Ja, ja.
So, wer weiß, was
genau. Ja.
Lass ich doch lieber alles so, wie es ist.
Ja.
Man kann ja noch kleiner anfangen. Und ich muss jetzt gerade an einen Menschen denken, an einen liebenswerten Menschen, der an einem Fließband steht. Wenn ich den jetzt sage, denk doch mal über den Sinn deiner Arbeit nach, dann wird der wahrscheinlich erstmal sagen, was willst du jetzt gerade von mir? Entschuldigung.
Ja.
Und trotzdem glaube ich, dass auch Menschen, die diese Jobs ausführen, das kann, muss jetzt nicht ein Fließband sein, aber es kann ja auch irgendeine andere, nennen wir es jetzt mal, eintönige Arbeit irgendwie sein, wo man per se nicht kreativ sein kann. Auch die Menschen können ja über den Sinn ihrer Arbeit nachdenken, indem sie nicht den großen Sinn irgendwie suchen ihrer Arbeit und ihres Lebens, sondern sagen, okay, ich stehe jetzt hier an meinem Fließband und ich mache diese Dinge. Mhm. Weshalb ist das sinnhaft? Also wohin führt das schlussendlich? Was ist das Endprodukt? Also sprich bei dieser Backanalogie, ich werde nicht jeden Morgen gezwungen, irgendwas zu backen, sondern ich weiß plötzlich, warum ich etwas backe.
Genau.
Und das kann ich auch einem Mitarbeiter, einem Menschen an einem Fließband oder in einer eintönigen Arbeitsumgebung irgendwie vermitteln. Und da finde ich, auch da nochmal, um den Schluss zu machen, wie Arbeitgeber das irgendwie supporten können, ohne dass wir jetzt mit einem großen Kulturwandelthema anfangen, auch das kann ich ja transparent darlegen. Mhm. Ich kann ja sagen, pass auf, lieber Mitarbeiter, weil, also Klammer auf, die meisten Mitarbeiter sind ziemlich intelligent, Klammer zu. Es sind keine Affen, die vorne irgendwo ihr Gehirn abgeben, arbeiten gehen und dann danach wieder einstecken. Oder keine Roboter. Du tust jetzt genau das, weil wir eigentlich das schlussendlich haben wollen. Mhm. Und plötzlich verstehst du, warum du das tust, was du tust, weil du das Endprodukt kennst.
Natürlich.
Und allein so hast du es schon geschafft, Sinn zu generieren. Mhm. Im ganz, ganz Kleinen, es ist nicht schwierig, transparente Kommunikation. Und der Arbeitgeber weiß, was er da, der Arbeitnehmer weiß, was er da jetzt gerade tut.
Genau.
Und so könnte man sich halt auch in kleinen Schritten quasi diesem großen Sinn, Megawort irgendwie nähern, indem man im Kleinen anfängt. Und indem man auch als Arbeitnehmer im Kleinen anfängt zu fragen, hey Chef, warum genau? Also was ist jetzt die Strategie dahinter? Warum tue ich das, was ich da jetzt gerade tue? Und ich muss ja den Sinn nicht immer selbst finden. Ich kann das ja auch mit Hilfe von Mitarbeitern, Kollegen,
jeden Fall.
Chefs machen.
Ja, und wo wir jetzt gerade quasi von Mitarbeitern sprechen, die innerhalb einer Wertschöpfungskette arbeiten, da finde ich es halt auch immer wichtig zu betonen, ihr seid halt Teil vom großen Ganzen. Also wenn ihr da nicht am Fließband stehen würdet, dann würde da die Schraube fehlen und dann könnten wir halt, könnte der nicht weitermachen und dann könnten wir das Endprodukt nicht ausliefern. Also einfach sich eben als ganzen Organismus sehen im Unternehmen. Ich glaube, das bringt den Leuten auch schon ganz viel, ein bisschen ihre Scheuklappen zu verlieren und wirklich nur ihren Arbeitsteil zu sehen und sich zu fragen, wofür mache ich das denn eigentlich jeden Tag? Das ist ja total langweilig. Sondern, dass sie wissen, okay, alles klar, da hinten steht irgendwie Herbert und der muss aber dann die Schraube reintun, die ich jetzt hier gerade anbringe. Und danach kommt irgendwie, weiß ich nicht, Klaus Otto und der muss dann aber den Deckel draufsetzen. So. Und so einfach zu agieren und zu sagen, okay, ihr seid nicht nur der einzelne Mitarbeiter, sondern ich bin auf jeden von euch angewiesen und ihr seid wertvoll und sinnhaft. Ja.
Da fällt mir auch wieder also die Klinik wieder ein, weil das ja so mein Arbeitsfeld ist. Wir haben genau die gleiche Fragestellung dort. Ja? Also wenn ich Prozessberatung auf einer Intensivstation mache, und dazu muss man ganz kurz bloß ausholen, so eine Intensivstation ist halt so ein typisches Nadelöhr in einer Klinik. Nur wenn die Intensivstation Patienten auf die Normalstation verlegen kann, weil da freie Betten sind, kann die Intensivstation auch wieder neue Patienten aus dem OP beispielsweise aufnehmen. Ganz vereinfacht ausgedrückt. Wenn es aber auf der Normalstation keinen Platz gibt, weil dort Prozessblockaden sind, dann stockt die ganze Klinik, weil die Intensivstation kann ich verlegen, der OP kann ich operieren, schwierig. Und wenn wir wenn ich in solchen Beratungsprojekten bin, ich das alles mit aufnehme und ich führe ganz viele Interviews und mache ganz viele Begehungen, also ich bin kein Berater, der sich bloß die Zahlen anschaut, sondern bin ganz, ganz viel in der Klinik und sehr nah dran, dann muss ich die meisten Abteilungen, Organisationseinheiten erstmal wieder diesen Fluss eines Patienten klar machen.
Genau.
Also, sie sind nicht in ihrem Silo und vorne und hinten und was danach passiert, ist egal,
genau.
Sondern der Patient fließt durch eine Klinik.
Genau.
Und dieser Aha-Moment, der ist so erhaben, weil den fast jeder dann irgendwie kriegt, früher oder später.
Ja, klar.
Und es dann einfach bei den Leuten Klick macht, so, ja klar, logisch. Mhm. Also wie einfach eigentlich. Und plötzlich hat wieder jeder auch den höheren Sinn für die Organisation irgendwie wiedergefunden.
Ja.
Nicht nur den eigenen Sinn, ich gehe in die Klinik, bin Krankenschwester und möchte Menschen helfen, sondern auch das darüber geordnete.
Genau.
Okay, ich bin in der Klinik und auch ich bin für das Thema Ressourcenallokation irgendwie verantwortlich. Und je effektiver, und ich möchte da jetzt nicht über Kosten sparen irgendwie sprechen, aber je effektiver ich arbeite, desto besser geht es schlussendlich meinen Patienten.
Genau,
so.
eben.
Und ähnlich, also das ist so das Beispiel, also das mir jetzt gerade irgendwie einfällt. Genau das ist es.
Ja,
so.
Klar.
Das ist der kleine Sinn, der aber, glaube ich, sehr entscheidend sein kann.
Ja, auf jeden Fall. Man wird dann ja auch irgendwann betriebsblind. Also das kennt man ja auch von sich selbst. Ja. Deswegen ist es ja auch immer so wichtig, dass einfach jemand von außen auch mal drauf guckt. Und ich sage auch immer zu allen Unternehmen, es klingt jetzt wie so ein Alkoholiker oder irgendein Drogenabhängiger, aber ich sage immer, holt euch doch Hilfe.
Ja.
Also so die Erkenntnis ist der erste Weg zur Besserung. Es gibt Experten dafür. Ihr müsst nicht Experten in allem sein. Vielleicht seid ihr ganz tolle Experten im, weiß ich nicht, Autos bauen oder im Garten gestalten, aber ihr seid halt darin nicht Experten. So, das machen andere Leute für euch. Und dann nehmt halt mal ein bisschen Geld in die Hand. Ihr werdet es nachher 10-fach wieder rauskriegen. Ja.
Richtig.
Egal, ob das jetzt betriebliches Gesundheitsmanagement oder Prozessmanagement oder was auch immer ist. Aber es lohnt sich halt immer, einfach jemanden drauf zu gucken zu lassen und auch die Offenheit sich zu bewahren, einfach für die Dinge und auch ein bisschen sich selbst einzugestehen. Ich bin nicht perfekt, mein Unternehmen ist nicht perfekt. Über die Zeit schleichen sich halt Fehler ein und da muss man halt einfach mal wieder so ein bisschen reinen Tisch machen und dann läuft es auch wieder und kann auch wieder zu ganz neuen Sachen führen. Wie würdest du denn denken, dass sich das so in der Zukunft entwickelt? Also ich habe gerade einen Bericht gelesen, dass quasi genau diese Arbeiten, wo wir gerade drüber gesprochen haben, vom Fließband, die ja erstmal wenig sinnhaft erscheinen, also da hat einer einfach gesagt, ja, die sollten eigentlich alle durch Roboter ersetzt werden und wirklich nur noch die Arbeiten, die einen Sinn haben, die bleiben quasi für die Menschen. Wie würdest du das denn sehen? Wo geht das hin in der Zukunft? Wird dieser Sinn noch mehr in den Vordergrund rücken?
Ja, glaube ich schon. Ich glaube aber, dass wir in eine Richtung uns bewegen, wo wir wieder mehr in gesellschaftlichen Sphären denken. Also was ist wirklich der Wertbeitrag, den ich leiste durch meine Arbeit für diese Gesellschaft, für meine Gesellschaft, in der ich lebe, in der ich leben möchte. Bedeutet, keine Frage, es wird Tätigkeiten geben, die wird zukünftig kein Mensch mehr machen, machen müssen, muss man auch mal sagen. Also ein Hoch auf den Fortschritt, das ist ja nicht nur etwas Schlechtes. Die Arbeiten werden sich einfach verändern, davon bin ich überzeugt. Und die Frage nach dem Sinn von dem, was ich da tue, nach dem Wert, wird immer größer werden. Ich denke, dass nur diese Unternehmen Bestand haben in Zukunft. Anders wird es nicht funktionieren. Also auch da nochmal das große Wort, ohne das Thema weiter auszuformulieren, auch wenn mir das sehr am Herzen liegt. Klimawandel haut genau in diese Kerbe einfach hinein. Ja. Und wir können, auch da wir zum Anfang das Gespräch mit dem tollen Kapitalismus, wir können in dieser stetigen Wachstumsökonomie nicht weiter funktionieren. Das heißt, wir besinnen uns wieder auf das Ursprüngliche, auf das Authentische, auf das Wertvolle für unsere Gesellschaft. Wir gehen wieder zurück, sei es jetzt bei Lebensmitteln, bei Nahrungsmitteln, auf regional, auf saisonal. Wir wollen nicht lange Schiffungswege haben, dass die Sachen da sind. Wir wollen mehr Demeter- oder Bioqualität haben, weil das natürlicher ist. Und das ist alles, hat alles mit Sinn und alles mit Wert zu tun. Ja. Und diesen Fragen wird sich künftig, glaube ich, an jedes Unternehmen stellen müssen. Was ist der Sinn, was ist der Wert von dem, was wir eigentlich produzieren? Ja. Auch für die Gesellschaft, nicht für den einzelnen Mitarbeiter. Also wenn ich das wieder auf diese etwas höhere Ebene hochziehe, dahin wird es gehen. Und ich glaube, es wird immer Menschen geben, früher in den 60ern waren es die Hippies, nenne ich es jetzt mal so, die daneben stehen und die sagen, nein, ich gehe jetzt irgendwie meinen Weg und mache meinen Trip. Die wird es auch in unseren Generationen geben. Und die sagen, ich will meinen Sinn finden, den Großen, das ganz, ganz Große. Und nicht das Kleine. Ja. Das ist vollkommen okay. Das sollen sie tun. Aber pflichte dir einfach bei. Es wird vermehrt ein Thema werden. Es wird vermehrt, davon bin ich ziemlich überzeugt, im Großen einfach ein Thema werden. Also nicht mehr so im kleinen, ich-bezogenen Rahmen, sondern in viel, viel größeren politischen Dimensionen. Ja. Weil wir uns alle langsam fragen müssen, wenn wir es schon längst getan haben. In welcher Gesellschaft wollen wir eigentlich leben?
Ja, genau.
Und in welcher Gesellschaft wollen wir eigentlich leben, ist nichts anderes als Wert und Sinn.
Ja, auf jeden Fall. Also ich denke auch, dass wir einfach alle ein bisschen wieder zusammenrücken werden und dass das alles ein bisschen sozialer wieder wird. Also ich habe das Gefühl, momentan sind alle sehr entfremdet irgendwie, wie du schon sagst, jeder ist so sehr auf sich bezogen. Und ich glaube, das wird einfach ja, wird sich durch diesen Sinn auch einfach wieder annähern. Und dann denke ich auch, dass die Organisationen sich auch einfach ein bisschen umstrukturieren werden, so dass vielleicht auch der gesellschaftliche Wert oder den Einfluss, den die auf die Gesellschaft haben, wieder mehr in den Vordergrund rückt. Ja. Das ist zum Beispiel nicht jetzt unbedingt Non-Profit-Organisationen, aber Organisationen, die sagen, okay, so und so viel Geld brauchen wir und alles, was darüber hinausgeht, das führen wir halt eben der Gesellschaft wieder zu. Und das finde ich einfach ein schönes Zukunftsmodell, ja. Das einfach... ja, man wieder so diese Gemeinschaft findet untereinander. Absolut. Also und dann zusammen halt eben auch die Sinnhaftigkeit.
Ja, mir kommt gerade in den Sinn. Es gibt ja mittlerweile schon ganz, ganz, ganz wunderbare Geschäftsmodelle, ja. Die sich ja auch dem annehmen und die sagen, okay, wir wollen und sind nicht wachstumsorientiert, also ja. Ökonomisch wachstumsorientiert, sondern wir haben einen Kreislauf und wir produzieren nicht mehr, als wir alle irgendwie brauchen.
Genau.
Und jeder Arbeit. Nehmer ist quasi Anteilseigner von dem, was er dort macht.
Ja.
Und da gibt es in den Niederlanden ganz gute Beispiele, unter anderem auch in der Pflege, ambulanter Pflegedienst. Die haben eine Wahnsinns-Wertschöpfungskette mit Wahnsinns-Gewinnen in Anführungsstrichen. Und das nicht, weil sie überall sparen oder sonst irgendetwas, sondern weil sie es mit Leidenschaft tun,
genau.
Was sie tun.
Ja.
Und mehr oder weniger aufhören, wenn es einfach genug ist. Was soll ich denn immer mehr machen wollen?
Ja.
Und die haben ihren Sinn gefunden. Die
genau.
haben einen ökonomischen Kreislauf mehr oder weniger für sich irgendwie definiert. Jeder gewinnt in Anführungsstrichen daran, ist glücklich und zufrieden und sie bieten einen riesen Mehrwert, nicht nur für sich, sondern auch für die Gesellschaft.
Und ja, das ist toll und ich würde mir wünschen, dass das eben nicht nur im Kleinen, sondern auch im Großen immer mehr und mehr stattfindet und dass sich auch so ein bisschen dieses Mindset weg von eben dem kapitalistischen nur Geld, Geld, Geld hin zu, okay, man darf Geld verdienen, ist gar kein Problem, aber man darf auch gleichzeitig Gutes tun und das eine schließt das andere nicht aus. Und das finde ich immer so blöd, diese Ansätze, ja, entweder du bist NGO oder du bist halt Kapitalist und dazwischen gibt's irgendwie nichts. Und dass die Firmen einfach gewertschätzt werden, die sagen, okay, wir können beides, das geht beides. So, jeder kann sein Geld verdienen, womit er leben kann. Aber wir können auch Gutes tun oder eben nicht über die Maßen hinaus produzieren, verkaufen, vertreiben, was auch immer.
Ja. Ich habe gerade einen erhellenden Moment für mich. auch wenn ich es vorhin selbst formuliert habe, ist mir das jetzt gerade sehr klar und präsent geworden, wo du es nochmal ausformuliert hast, dass der Beginn dieser Sinnfrage, ja, unsere Generation, wir haben so ein freies Feld und sind sehr privilegiert. Ich glaube, die hat aber auch sehr viel damit zu tun, dass wir einfach merken, dass diese Wachstumsökonomie, dieser Kapitalismus einfach vor dem Ende steht.
Ja.
Und dass wir uns plötzlich mit Fragen auseinandersetzen müssen, die jetzt die letzten 30 Jahre kein Thema waren und jetzt sind sie es. Und deswegen kommen wir dorthin.
Ja.
Auch da nochmal, es gibt einen tollen, ich nenne es jetzt mal Verein, Gemeinwohlökonomie, die setzt sich sehr mit dieser Thematik auseinander. Gibt es tolle Bücher drüber und auch tolle Podcasts und Videos. Kann ich nur jedem empfehlen, sich das mal anzuschauen. Also wenn wir so in diese Richtung gehen, was jetzt relativ wenig mit Wert und Sinn zu tun hat. Aber die setzen sich halt wirklich intensivst mit dieser Thematik auseinander. Wie kann das Postwachstumsverhalten irgendwie ausschauen ökonomisch? Also was für Modelle gibt es eigentlich? Und Gemeinwohl, das Wort sagt ja schon, wo es eigentlich hingehen soll. Sehr spannend.
Ja.
Sehr tolle Menschen.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, das finde ich auch schön, dass es dann immer wieder neue Ansätze gibt und wie du schon sagst, eben daraus, dass man merkt und ich finde momentan merkt man das sehr stark, dass irgendwas im Wandel ist, irgendwas ist im Umbruch, man kann es vielleicht noch nicht so ganz greifen, aber gerade so in unserer Generation finde ich das ganz doll im Vordergrund.
Bei uns gerade, wir sind einfach sehr privilegiert und das ist gut, deswegen können wir uns diese Fragen gerade stellen, aber wir müssen sie uns auch stellen und das halt im größeren Ganzen. Also nicht nur für dieses Ich wieder, sondern halt für uns, für unsere Gesellschaft. Und das ist was Schönes. Und ich glaube auch, das wird mir immer wieder klar, wie du es gerade schon so schön gesagt hast, der Wandel passiert gerade. Also wir schreiben gerade alle Geschichte und sind mitten dabei. Und in 10, 15 Jahren wird uns das, glaube ich, erst so richtig bewusst, dass wir Zeitzeugen waren von etwas sehr Großem. Mm. Und ab und an macht mir das ein bisschen Angst, wenn ich so drüber nachdenke. Dann muss ich es wieder so beiseite schieben, kribbelt so alles in mir. Aber irgendwie ist es doch auch was unfassbar Spannendes und Aufregendes, Teil von diesem großen Neuem irgendwie zu sein, wo auch immer das jetzt hingehen mag.
Ja, super, das ist auch ein tolles Abschlusswort. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für das Interview. Ich glaube, wir haben alle ganz viel gelernt und sind jetzt, wenn wir es nicht schon vorher gemacht haben, auf der Suche nach dem Sinn. Danke dir.
Bitteschön, sehr gerne.
So, das war's. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir gerne eine Bewertung oder einen Kommentar da oder ihr abonniert am besten gleich den ganzen Podcast. Und für eure tägliche Dosis Gesundheit am Arbeitsplatz schaut doch mal bei meinem Instagram-Kanal vorbei, modernworklife.de.